Ich lall dem Spinner ins Gesicht. Hab ihm versehentlich meinen Martini über die Hose gekippt und er steht da, kerzengerade vor mir und verzieht dabei keine Miene. Der Spinner. Mach dir keine Sorgen, mein Sohn, die Geisterarmee passt auf dich auf. Dann versuche ich ihn auszulachen und breche dabei zusammen. Mit zugekniffenen Augen huste ich hart aus meinem Brustkorb. Ich merke, dass dort etwas ist, das dort nicht sein sollte und will es rausrotzen, halte mir deshalb die Hand vor den Mund und mit der anderen weit ausgestreckt zeige ich noch immer nach oben auf den Spinner. Die Geisterarmee! Krächze ich zwischen Lachen und Würgen auf dem Arsch, auf dem kalten Boden sitzend und untersuche, unscharf über dem Brillenrand hinweg meine eigenen Schuhe, die ich mal wieder putzen sollte, denke ich. Die Geisterarmee! Jemand steigt über mich hinweg, ohne darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Als wäre ich nicht hier. Ich sitze auf dem Boden und bin niemandem im Weg. Ich bin nicht hier. Hier unten bin ich alleine für mich mit den tiefen Bässen und dem blauen, roten, pulsierenden Licht, das aus den Wänden und aus der Decke auch in die dunkelste Ecke des Clubs drängt. Der Spinner hockt sich vor mich hinunter in meine dunkle Höhle aus Beinen, die ich mir gebaut habe. Sanft sagt er, »Hey, schon gut.« Hebt mein Kinn an, versucht mir, in die vor Luftlosigkeit tränenden Augen zu schauen. Ich halte noch immer atemlos ein Husten in meinen aufgeblasenen Backen fest und starre ihn an. Er greift mir mit seinen Händen unter die Arme und schleift mich aus dem Laden. Ich will mich wehren, versuche mich loszuzappeln, aber meine Birne macht nicht mehr mit. Der Film reißt leise knisternd. Ich bin ein kleines bisschen tot für die nächsten Stunden. Mein eigenes kleines, unbedeutendes Nichts, als es draußen längst kalt hellgrau dem Tag entgegendämmert, aufwacht. Ich rolle mich mit angezogenen Armen dem Frösteln trotzend ein wenig hin und her. Der Samtstoff eines Sofas kratzt unangenehm auf meinen nackten Beinen. Etwas stimmt nicht, denn ich habe kein Samtsofa und deshalb keine Ahnung, wo ich hier bin. Erschrecke, als ich in der Stille etwas grunzen höre. Ein Grollen. Panisch reiße ich meine Augen weit auseinander. Ich sehe rohes Fleisch, schlurfend und abartig glucksend auf mich zukriechen. Es reißt ein Maul auf, aus dem braunrotes Blut tropft, von Zähnen verfault und stumpf. Mit toten Augen giert es nach mir. Gelähmt erwidere ich den Blick, kann mich nicht wehren oder entkommen, nur warten. Eine Hand scheint nach mir zu greifen und mich packen zu wollen. Dann kracht es laut in meinen Ohren und noch einmal. Digitales Blut spritzt an die Wand des Krankenhausflurs in der virtuellen Welt auf dem Bildschirm, der mir gegenüber vom Sofa steht, auf dem ich mich erschrocken zusammengekrampft habe. Die Hände nach vorn gestreckt. Das Pixelblut löst sich nach einigen Sekunden in ein Nichts auf. Doch ein weiterer Zombie nähert sich von der Seite. Ich will schreien, ihn warnen, den Typen, der da auf dem Boden vor mir sitzt, den Controller in der Hand. X, brülle ich! Du musst X drücken, da ist noch einer! X! Aber da hatte dem Untoten schon die Bits aus seinem Kopf geballert. Mein unbekannter Held. Die Realität kehrt zurück in meine Wahrnehmung. Ich setze mich stöhnend auf und lege mir die weiche Decke, mit der ich zugedeckt bin, um die Schulter. Durch das offene Fenster kriecht unangenehm kühle Sommerluft über meine Beine. Oh, boah, ey, hast du eine Fluppe? Bettle ich ihn an. Er reicht mir seine Schachtel, ich strecke mich so weit, dass die Decke mich gerade noch bedeckt. Geht's dir besser? Fragt er, ohne mich anzusehen. Ich fange das Feuerzeug, das er mir über seine Schulter zuwirft. Ich denk schon, erwidere ich eher fragend als antwortend, weil ich mich nicht erinnern kann, wie es mir ging, als er mich das letzte Mal gefragt hat. Ich hoffe nur, dass es mir nicht noch schlechter ging als jetzt. Ebenso, als hätte auch mir jemand eine Ladung Schrot zwischen die Hirnlappen geballert. Beißendes Nikotin füllt alles unterhalb davon aus. Ich huste hart in meinen Brustkorb. Ich kneife die Augen zusammen. So ein kleines bisschen Erinnerung an zuckende Lichter kehrt zurück, mehr nicht. Wer bist du? Will ich wissen. Er sieht kurz vom Bildschirm weg und hebt grüßend die Hand. Dirk! Einen unangenehmen Moment lang, bevor er die Hand wieder senkt, habe ich das Gefühl, er wartet auf eine Reaktion von mir. Daraufhin dreht er sich zurück und veranlasst, dass der Typ vom Spezialkommando auf dem Bildschirm das Krankenhaus durch den Hinterausgang in die künstliche Dämmerung verlässt. Ich sehe mich in diesem realen Raum um. Da ist also Dirk, irgendjemand. Irgendwo aufgelesen letzte Nacht, ich ihn oder er mich. Das Zimmer hier ist dunkel, nichts Besonderes und besteht nur aus mir, ihm, der glühenden Spitze meiner Zigarette und den endlosen Zombies. X. Es kracht und noch ein Gehirn platzt. Was habe ich getan? Will ich wissen. Ich finde mein Hemd über die Lehne des Sofas hängend und ziehe es über. Was meinst du? Versteht er meine Frage nicht. Ich meine, warum bin ich hier? Scheiße! Er rüttelt wie bescheuert an seinem Controller herum, wohl um den Zombie, der sich in seinem Fuß festgebissen hat, wieder loszuwerden. Glücklos jedoch verendet sein alter Ego. Der Bildschirm verfärbt sich rot und das Licht aus dem Fernseher taucht den realen Raum in ein warmes Meer aus falschem Heldenblut und echten Sonnenaufgangsfarben. Dirk schleudert den Controller wütend in den Raum.
Boah, Mist, ey, verdammte Ficke!
Die Verpackung des Spiels fliegt hinterher. Was ist passiert? Will ich wissen.
Ah, dieser verschissene Pisser!
Er knallt eine leere Wasserflasche gegen den Fernseher.
Hab ihn übersehen, oh Scheiße!
Nein, was ist mir passiert? Warum bin ich hier?
Er erhebt sich aus seinem Schneidersitz. Mir noch immer den Rücken zukehren, schaut er sich im Raum um, als wäre auch er noch niemals hier gewesen und atmet tief ein. Du hast wirklich keinen Schimmer, wo du bist, oder? Fragt er mich ausatmend. Ich versuche, noch einmal irgendetwas zu erkennen. Im Raum, in mir, an ihm. Er scheint das zu erwarten. Nichts.
Nein. Sollte ich?
Ohne ein weiteres Wort verlässt Dirk das Zimmer. Durch die Wand kann ich hören, wie er Schubladen öffnet. Er scheint nach etwas zu kramen. Ich stehe auf und gehe in die Küche am anderen Ende des Raumes, um mir was zu trinken zu suchen. Auf der polierten Spüle finde ich eine halbvolle Flasche Mineralwasser. Ich gieße mir einen Bierkrug von Bayern München mit der Aufschrift Deutscher Meister 1981, der im Regal steht, voll. Während ich daran nippe, fällt mein Blick auf eine Pinnwand über dem Esstisch. Das Übliche. Arzttermine, Umweltkalender, Speisekarten. Scheinbar bestellt Dirk beim selben Italiener wie ich. Die abgewetzte Speisekarte verdeckt eine vergilbte Ansichtskarte aus Budapest. Ich rufe durch die Wohnung.
In Budapest war ich auch mal. Aber ist schon Jahre her. Noch vor der.
Ich drehe mich um und erschrecke. Dirk steht mir direkt gegenüber. Ich weiß, sagt er knapp und lässt eine Zeitschrift auf den Tisch fallen. Mein Bierkrug kippt um und das Wasser klatscht auf den Boden, aber das scheint ihn nicht zu interessieren.
Irre, das ist ja meine Abi-Zeitung.
Ich hebe sie auf, die Seite mit dem Gruppenfoto, das der Typ von der Presse nach der Verabschiedungsfeier gemacht hat, ist aufgeschlagen. Wie breit sie alle lächeln, diese Gesichter. Noch so jung, stolz. Sie stehen da, andächtig und kerzengerade mit diesem ersten großen Triumph ihres Lebens verschmolzen. Gerade heraus in die Kamera blickend. Nur Luisa nicht. Sie hatte sich ruckartig nach vorne gekrümmt, als ich ihr in dem Moment, als die Kamera blitzte, in den Hintern kniff. Und eigentlich müsste man auf dem Foto mein unschuldiges Grinsen sehen und das erschrockene Gesicht von Luisa. Luisa mit dem geilen Arsch und den Riesentitten. Gott, waren die groß. Ich Glücklicher durfte sogar mal ran. In der 12, auf dem Weg zurück aus Budapest. Ich hatte mich im Bus einfach über sie gebeugt, sie geküsst und ihr meine Hand unter den Norwegerpulli geschoben. Sie hat sich nicht gewehrt, auch nicht, als alle klatschten. So etwas vergisst man nicht. Und ich kann mich auch an unsere beiden Gesichter auf diesem Abschiedsfoto erinnern, das jetzt ausgebreitet vor mir liegt. Gesichter, die so viel lebendiger waren als die der anderen, so schön. Doch nun nicht mehr. Denn jemand hat sie mit einer Rasierklinge weggekratzt. Jemand, der uns wohl nicht mochte. Uns beide. Zusammen. Entsetzt und verstehend blicke ich hoch. Du bist Dirk.
Der dicke Dirk. Du hast...
Ich mustere ihn mit offenem Mund, staunend von oben bis unten.
Abgenommen.
Auf dem Foto steht Dirk direkt hinter mir. Auch er sieht nicht in die Kamera, auch Dirk lächelt nicht. Er starrt stumm hinunter, weg von meiner tobenden Hand, und alles, was er wahrscheinlich stattdessen sah, war sein fetter Bauch. Dirk war fett. Fett, fett, fett. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht.
32 Kilo,
sagt der gegenwärtige Dirk. Er streicht mit der Hand sein weißes Hemd glatt über den flachen Oberkörper. Ich sehe zurück auf das Bild und die zerkratzten Gesichter von Luisa und mir. In meinen Ohren höre ich wieder das Klatschen aus dem Bus, während wir mit geschlossenen Augen Zungenballett spielten und ich ihre Möpse massierte. Als ich von ihr ablasse, um den Kopf zu heben und im Applaus zu baden, sehe ich Dirk auf der Rückbank sitzen. Er hat das runde Gesicht tief in seinen riesigen Händen vergraben. Peule hüpft im Sitz neben ihm aufgeregt auf und ab, haut ihm kreischend mit der flachen Hand auf die Schulter und zeigt mit ausgestrecktem Arm in meine Richtung. Dabei schreit er Dirk die ganze Zeit an. »Ey, Alter! Alter! Der macht sie gleich hier im Bus klar! Alter, das musst du sehen!« Aber Dirk schaute schon lange nicht mehr hin. Dirk und ich waren in der Grundschule Freunde geworden. Ich war klein und viel zu dünn für mein Alter und Dirk war dick und viel zu groß für sein Alter. Wohl deshalb hatte meine Mutter mich am Tag der Einschulung in seine Richtung geschubst und mich angewiesen, »Spiel mit dem Jungen da! Ich muss jetzt mit deinem Lehrer sprechen!« Daraufhin verschwand sie fröhlich summend durch eine grüne Tür in der riesigen Grundschule. Und wir beide standen voreinander. Ich sah wartend zu ihm hoch. Dirk blickte beschämt auf meine Schuhe, die blank poliert in der Sommersonne glitzerten, und reichte mir seine dicke Pranke.
»Ich bin der Dirk«,
sagte er vorsichtig. Ich nahm dankend an und musste von nun an vor nichts und niemandem mehr Angst haben. Nur manchmal rempelte mich einer der größeren Jungs beim Fußballspielen in der Pause an, sodass ich schmerzhaft auf den asphaltierten Schulhof schlug. Dann hielt ich mir mein aufgeschifftes Knie und humpelte hinüber zu Dirk, der allein in der Sandgrube unter dem Klettergerüst saß und in Gedanken mit einem Stock Kreise in den feuchten Sand malte. Er winkte den anderen Jungs grinsend zu und ich hatte für den Rest der Woche meine Ruhe. In der vierten Klasse gründeten dann Paul und die Lorenz-Brüder aus der Weberstraße um die Ecke eine Bande. Der Zweck der Bande sollte eigentlich geheim bleiben, wurde dann aber von Paul an Luisa verraten, die aus Schwerin rübergemacht hatte. Wohl um sich wichtig zu machen. Weil er sich genau wie alle anderen sofort in sie verknallt hatte. Obwohl noch keiner von uns eine Ahnung hatte, wie das eigentlich ging. Aber Paul hatte keine Chance bei ihr. Denn in den Sommerferien hatten Dirk und ich fleißig Rasen gemäht, Autos gewaschen oder Hunde ausgeführt. Von dem Geld und einer zugesteckten Spende meiner Oma hatten wir uns zusammen beim Spielwarenreiner in der Stadt die Ritterburg gekauft. Nicht irgendeine, sondern die große. Und das war alles, was Luisa wollte. Die Prinzessin aus dem fernen Osten auf unserer Burg im Abendland sein. Jeden Tag kamen sie und Dirk, die nebeneinander in der Klumpstraße wohnten, angeradelt. Und in unserem riesigen Garten erfanden wir drei unsere Geschichten. Ich, Ritter Hotzenplotz, und mein stolzes Pferd, Dirk Drachentöter, waren stets zur Stelle, unsere Prinzessin Luisiana vor den bösen Geistern zu retten. Aus Mangel an genügend echten Spielkameraden hatten wir uns die ausgedacht, weil sie unsichtbar sein durften. Ganze Armeen von Geistern. Bis in die Dunkelheit des Tages besiegten wir sie. Nach getanen Heldentaten und der Belohnung, die wir in Form von Süßigkeiten von meiner Mutter bekamen, stiegen die beiden wieder auf ihre Räder und fuhren davon. So ging das den ganzen Sommer. Hätte immer so weitergehen können. Doch kurz vor Ende der Grundschule feierte ich meinen 10. Geburtstag. Von meinem Onkel Günther bekam ich das Piratenschiff geschenkt. Eine halbe Burg plus Piratenschiff. Damit war ich nun endgültig der Größte. Das sah auch Paul ein und bot mir sofort am Tag drauf nach der Schule an, in seine Bande einzutreten.
»Hau ab!« keifte ich ihn an. »Ich hab meine eigene Gang!«
Aber seine war viel größer, Außerdem hatten sie ein echtes Baumhaus im Wald hinter dem Haus von Eriks Eltern. Und Paul sagte, ich dürfe auch der Bandenchef sein und die Luisa, die könne auch mitmachen. Nur Dirk nicht, weil dessen Vater irgendwas mit Pauls Mutter gemacht hatte, woraufhin die zu ihm und von Paul weggezogen war. Ich verstand das nicht, doch es hörte sich wichtig an und ich sah es deshalb ein und sagte Dirk in der nächsten Pause, ich hätte nun nicht mehr so viel Zeit. Schließlich war ich jetzt der Chef der größten Bande der Schule. Das müsste er verstehen. Im September wechselten wir alle gemeinsam aufs einzige Gymnasium der Stadt. Der nun freundlose Dirk verbrachte dort die Pausen nicht mehr im Sandkasten, sondern meistens von den Jungs aus der unerreichbaren Oberstufe, die noch größer waren als er, im Mülleimer hinter den Tischtennisplatten eingeklemmt oder auf der Lehrertoilette über den Chemieräumen eingesperrt. Ich, der Bandendon und Paul, mein Adjutant, wählten währenddessen auf dem Schulhof die Fußballmannschaften. Paul hatte sich die lockigen Haare lang wachsen lassen, weil sein Vater jetzt kein Geld mehr hatte, ihm ein Trikot zu kaufen.
»Ich habe jetzt die Frisur von Breitner. Ich bin Paul Breitner«, verkündete er stolz am ersten Schultag.
Ich aber trug mein hautenges Bayern-Iveco-Trikot mit der stolzen Nummer 11 von Karl-Heinz Rummenigge. Kalle war der Größte. Leider war ich eine totale Null. Doch das störte niemanden. Schließlich hatte ich ja noch immer das Piratenschiff, die Burg. Und als diese Fundamente meiner Anerkennung mit der Zeit drohten zu zerbröckeln, kaufte mein Vater nach heftigem Betteln von mir und meinem Bruder einen Videorekorder, den ersten der Klasse. Damit war ich über Nacht wieder der Größte und meine Bande traf sich nachmittags in unserem Wohnzimmer zum Filme gucken. Dirk bekam das mit und kam deshalb in der Schule zu mir.
»Ey, du, ich kann Splatterfilme besorgen. Mein Bruder Ralf arbeitet im Radiogeschäft am Rathaus.«
Ich hatte zwar auch keine Ahnung, was Splatterfilme waren, sagte aber, das sei toll. Dafür durfte Dirk dann auch wiederkommen. In den Filmen, die er mitbrachte, ging es meist um richtige Banden, die mit Heckenscheren und Kneifzangen unschuldige Collegeboys massakrierten, um an deren Torten ranzukommen, wie sie es nannten. Mit denen machten sie dann johlend auf dem Küchentisch rum, alle zusammen. Die Frauen hießen oft Susan, die guten Jungs Jonathan und die bösen Razor oder El Nino. Die fuhren coole spanische Autos mit spanischen Nummernschildern durch amerikanische Großstädte. Manchmal sprachen sie ohne den Mund zu bewegen, aber das war uns alles egal. Wir ekelten uns einfach himmlisch oder blieben ganz still, wenn sich die Hauptdarstellerin in der Badewanne auf den Hauptdarsteller setzte und wir merkten, dass sich da unten bei uns was regte. Eines Tages dann kam mein Vater etwas früher von der Arbeit und konnte gerade noch mit ansehen, wie der Kumpel von Hell seinem Opfer El Nino den Penis absäbelte und ihm in den Mund stopfte. Der Videorekorder wanderte umgehend ins Schlafzimmer meiner Eltern. Die Filme, die wir dort nach mühsamer Suche und überstandenem Hausarrest unter der Bettwäsche im Kleiderschrank fanden, waren genauso wie unsere. Es wurde wild rumgemacht und gejohlt. Untereinander, übereinander und hintereinander. Nur ohne Massakrieren und mit deutschen Autos. Schnell sprach sich unter den Eltern herum, was wir nachmittags bei uns getrieben hatten. Und so wurde Luisa verboten, sich weiter mit uns zu treffen. Also freundete sie sich bald wieder mit Dirk an, für den wir ja nun auch keine Verwendung mehr hatten. Wir drei sahen uns in den folgenden Jahren nur noch in der Schule. Luisa und Dirk jedoch verbrachten nahezu jede freie Minute miteinander. Selbst dann noch, als Luisas Brüste langsam größer wurden als die von Dirk und sich die älteren Jungs aus dem Fußballverein dafür zu interessieren schienen. Dirk war mit seinen mehr als 2 Zentnern, die er mühsam durch die Welt schleppte und deshalb sehr häufig furchtbar erschöpft und verschwitzt war, keine Konkurrenz für sie. Und während sie die lieben Nachmittage lang oben in Luisas Zimmer ihre herrlichen Brüste bearbeiteten, wartete er einfach im Wohnzimmer, machte für ein paar Mark ihre Hausaufgaben. Auch ich ging wie Luisa und ihre Fußballer durch die Sommer und verknallte mich, verliebte mich, verzehrte mich immer wieder. Fand sie aber hinterher alle wieder kacke. Auch Luisas kleinere Schwester, die niedliche Heidrun, die ich anhimmelte und die 2 Tage vor der Abfahrt nach Budapest nachts mit meinem Bruder im Freibad auf dem Dreier gevögelt hatte. Sie fand ich nicht nur kacke, nein, sie hasste ich. Ihr wollte ich es heimzahlen, als ich Luisa im Bus die Hand unter den Pulli schob und Dirk nicht mehr hinsehen wollte. Doch jetzt, heute, an diesem kalten Morgen in seiner Küche, sieht er mir direkt in die Augen und wartet ab. Ich überlege, was ich sagen könnte. Ich, völlig übermüdet und für mein Alter viel zu schmächtig. Vom Fernseher dringt ein gellender Schrei, als automatisch der Vorspann des Spiels anläuft. Dirk schaltet ihn ohne wegzuschauen mit der Fernbedienung aus. Das statische Knistern ist das einzige Geräusch für die folgenden Sekunden. Dirk! Ich suche in mir nach Reue, nach irgendeinem Gefühl, das der Situation gerecht werden könnte. Aber ich finde nur einen fetten Jungen im Sandkasten, der stumm Kreise malt, die wie Luisas große Titten aussehen.
Hey, Dirk, warte! Hey, weißt du, wir waren...
Mit langsamen Schritten kommt er um den Tisch und auf mich zu. Ich denke an die Zombies mit dem platzenden Hirn, an Jonathan und an die Rocker mit der Heckenschere. Dirk wirft die Fernbedienung auf den Boden. Beim Aufprall bricht irgendetwas davon ab. Völlig benommen treibt mir mein Kreislauf das Blut pulsierend durch die Ohren. Ich lasse mich auf den harten Holzstuhl fallen, der hinter mir an die Wand gelehnt ist. Ich schaue noch einmal auf das Bild. Luisas leeres Gesicht starrt mich aus dem Foto an. Ich schaue noch einmal zu Dirk, dessen Hände nun an seinem Körper herunterhängen. Er schlägt leise die Abi-Zeitung zu und stellt sich vor mich.
Ey, Kinder, ey, wir waren doch...
Ich möchte weinen. Ich würde so gerne brüllen. Es geht nicht. Nichts funktioniert. Dirk nimmt mein Gesicht in seine kräftigen Hände und hält es ganz fest.
Hey, du musst keine Angst haben. Ich werde dir nichts tun. Niemand wird dir jemals etwas antun, Ritter Hotzenplotz.
Dann beugt er sich zu mir hinunter. Und er sagt ganz leise, dass er mir vergibt, als er sehnsüchtig seine feuchten Lippen auf meinen trockenen Mund presst.